Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Herzlich willkommen. Die Inzidenzzahlen steigen landesweit und ganz besonders in den Schulen. Die neue Bundesbildungsministerin in Spee, Bettina Stark-Watzinger, aber sieht noch keine Notwendigkeit für einen Schullockdown.
Schulschließungen dürfen nicht das Erste sein, es müssen das Letzte sein. Warum ist Ausschlüsselitis heute an diesem Tag nicht angebracht? Weil wir natürlich mit Omikron Entwicklungen sehen, die wir nicht absehen können. Stand heute sind Schulschließungen nicht angebracht. Ja, wir sehen auch höhere Infektionen bei Kindern und jungen Jugendlichen. Aber da müssen wir eben durch die anderen Maßnahmen ran, damit die Begleitschäden, die Schleifspuren der Krise nicht so stark sind.
Soweit die künftige Bundesbildungsministerin. Stand heute. Die Versuche der Länder, der aktuell immer schwieriger werdenden Situation in den Klassenzimmern Herr zu werden, die schauen wir uns gleich an und sprechen mit denen, die es betrifft, stellvertretend mit der Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Katharina Swinker. Sachsen-Anhalt setzt angesichts der steigenden Inzidenzzahlen in den Schulen auf tägliche Schnelltests und in knapp 10% der Schulen wieder auf Distanzunterricht. Sachsen und Brandenburg wollen vorgezogene Weihnachtsferien. Andere Bundesländer könnten folgen. Flächendeckende Schulschließungen sollen ausgeschlossen werden. Aktuell setzen die Länder auf unterschiedliche Maßnahmen. Mein Kollege Martin Schütz hat sich die Situation zu Beginn dieser Woche angeschaut, in der die neue Corona-Mutation noch mehr Ansteckungen erwarten lässt und sich die Bundespolitik in einer Art Vakuum befindet zwischen der alten und der neuen Bundesregierung. Martin Schütz, wie sieht die Situation in Deutschland aus?
Naja, beispielsweise Brandenburg hebt die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler wieder auf. Hier gibt es einige Städte und Gemeinden mit einer wirklich sehr, sehr hohen Inzidenz. Beispielsweise im Landkreis Elbe-Elster liegt die 7-Tage-Inzidenz bei etwas über 1630. Und besonders betroffen sind davon die Kinder und Jugendlichen. Laut dem RKI liegt die Inzidenz bei den 5 bis 14 Jahre alten Kindern eben in diesem Landkreis Elbe-Elster bei über 3600, das ist grob das Achtfache des Bundesdurchschnitts.
Was für Zahlen, die wir erleben. Wie begründet die brandenburgische Politik den Schritt?
Die Eltern hätten Bedenken, hat Britta Ernst, die brandenburgische Bildungsministerin, dem RBB gesagt.
Für den schulischen Bereich werden wir die Präsenzpflicht aufheben. Das ist der Wunsch vieler Eltern, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen.
Möglicherweise wird es aber Ausnahmen für Abschlussklassen geben und außerdem sollen in Brandenburg die Weihnachtsferien, Sie haben es schon angedeutet, 3 Tage früher beginnen.
Ist Brandenburg mit diesen Schritten allein oder mittlerweile hat sich offenbar einiges getan?
Ja, Thüringen, Sachsen beispielsweise, hier sind Elternvertreter und Opposition schon dabei zu fordern, dass die Schulen eben vor den Weihnachtsferien ebenfalls früher schließen wie in Brandenburg. Und Sachsen hat auch ab heute die Präsenzpflicht an Schulen aufgehoben. Eltern, die ihr Kind von der Präsenz befreien wollen, die können das beantragen. Kitas, Grund-, Förderschulen, die wechseln in den eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet, es wird mit festen Klassen oder Gruppen und festen Bezugspersonen eben in dann bestimmten Räumen oder Bereichen gearbeitet. Und grundsätzlich sollen aber nach dem Wunsch der Landesregierung die Schulen so lange offen bleiben, wie das eben möglich ist.
Auch in Bayern sind die Inzidenzen in manchen Gegenden bei über 1000. Wie ist da der Stand aktuell?
Noch schließt die Landesregierung die Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen aus. Aber Simone Fleischmann, das ist die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, ist überzeugt, dass die Landesregierung eben nur einen eingeschränkten Schulbetrieb aufrechterhalten kann. Auch in Bayern sind die Inzidenzen ja teilweise extrem hoch. Und die Präsenzpflicht will Simone Fleischmann aber grundsätzlich pauschal nicht aufheben. Sie schlägt etwas anderes vor.
In Bayern gibt es halt jetzt Hotspots, wo wir weit über 1000 sind in der Inzidenz. Und es gibt natürlich auch Schulen, die haben Tippitoppi-Lüftungsanlagen. Die haben doppelt so viele Räume, wie sie Klassen haben. Deswegen ist unser Vorschlag ein regionalspezifisches Vorgehen. Wann genau muss wer nach Hause? Wann müssen denn ganze Schulen sozusagen zu Hause bleiben und schließen?
Ja, aus ihrer Sicht sind ansonsten die Schülerinnen und Schüler die Leidtragenden, die eben nur unzureichend zu Hause betreut werden können.
Auch in Nordrhein-Westfalen hat das Schulministerium heute einen Entschluss gefasst, nachdem sich Nordrhein-Westfalen etwas schwer getan hat mit der Maskenpflicht.
Ja, am 2. November ist die aufgehoben worden und sie soll jetzt wieder eingeführt werden, damit Schülerinnen und Schüler am Platz die Maske tragen.
Vielen Dank, Martin Schütz aus unserer Bildungsredaktion. Präsenzpflicht, ja oder nein, Schulschließungen, vereinzelt oder flächendeckend vorgezogene Weihnachtsferien. Die Diskussion geht weiter, aber in den allermeisten Fällen ohne diejenigen, die es betrifft, die Schülerinnen und Schüler. Und die sollen gleich zu Wort kommen. Politikerinnen und Wissenschaftler, Verbändevertreter, Schulleitungen und Lehrkräfte, sie alle äußern sich mehr oder weniger häufig zu den Bedingungen, unter denen Schülerinnen und Schüler in der Corona-Pandemie leben und lernen. Auch jetzt in der vierten Welle, die noch lange nicht ihren Scheitelpunkt erreicht hat. Es wird über Schulschließungen und die Folgen für die junge Generation gesprochen, meist sehr theoretisch auf der Metaebene diskutiert, ob es eine Lost Generation geben könnte, was sich verbessern ließe. Aber nach 20 Monaten Pandemie scheinen die aktuellen Diskussionen wie die vierte Auflage der ersten. Und mittendrin die mehr als 10 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die im Übrigen auch diesmal nur selten am Diskussionstisch sitzen und ihre Sicht einbringen können. Hier im Bildungsmagazin des Deutschlandfunks versuchen wir immer wieder hineinzugehen in die Klassenzimmer, berichten von dort und sprechen mit Schülern, so wie auch jetzt. Denn es geht um junge Menschen, 10 Millionen junge Menschen. Und das heißt, jeden achten Menschen in Deutschland. Am Telefon ist jetzt Katharina Swinker im Abiturjahrgang an der Lenné-Schule in Potsdam und Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Swinker, die Inzidenzen insgesamt in Deutschland, aber auch in den Schulen steigen auf Werte höher denn je. Wie geht es den Schülerinnen und Schülern derzeit? Welche Erfahrungsberichte erreichen Sie derzeit?
Viele Schülerinnen und Schüler gehen mittlerweile mit einem unwohlen Gefühl in die Schule, weil einfach das große Risiko mittlerweile besteht, dass sie sich dort infizieren könnten. Und auch wenn immer wieder angesprochen wird, dass diese jungen Menschen doch einen relativ milden Verlauf haben, ist es ja nicht das Ende der Kette, sondern die Infektionen können dann weitergetragen werden und diese jungen Menschen können eventuell ihre Großeltern anstecken, Angehörige, Externe. Und das ist einfach der Gedanke, mit dem man dann die ganze Zeit in die Schule hineingeht. Und dann letztendlich auch, sollte man sich infizieren, natürlich dann auch die Angst, dann nicht mehr komplett am Unterricht teilnehmen zu können und den vollen Bildungsstandard abzubekommen.
Aktuell wird diskutiert, sehr unterschiedlich in den Bundesländern, wir haben es eben dargestellt, die Präsenzpflicht, soll sie bleiben oder aufgehoben werden? Was wünschen sich die Schülerinnen und Schüler, dass sie bleibt oder die Entscheidung den Eltern und Schülern selbst überlassen wird, in die Schule zu gehen?
Es ist tatsächlich derzeit ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem die Politik und letztendlich auch die Bildungsministerien balancieren müssen. Auf der einen Seite ist es die Gewährung der Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, von Lehrkräften und auf der anderen Seite natürlich die Garantie auf Bildung. Und das muss in irgendeiner Weise vereint werden. Jetzt befinden wir uns in einer ähnlichen Phase, in einer ähnlichen Zeit wie im letzten Jahr, wo auch gleiche Maßnahmen letztendlich durchgesetzt worden sind. Zumindest bei mir in Brandenburg war das der Fall, wo die Präsenzpflicht ausgesetzt worden ist. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle, Präsenzpflicht wieder ausgesetzt. Die Winterferien bzw. die Weihnachtsferien wurden um 3 Tage vorgezogen und somit um 5 Tage mitgerechnet mit dem Wochenende. Das bietet den Schülerinnen und Schülern eine gewisse Sicherheit, sollte man die Weihnachtsfeiertage, wie bei den meisten es der Fall sein wird, mit der Familie verbringen wollen. Und das, denke ich, ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach der beste Weg, die beste Lösung.
Die Bundesbildungsministerin in Spee, Bettina Stark-Wetzinger, ist derzeit aber gegen vorgezogene Weihnachtsferien. Wie stehen Sie dazu?
Tatsächlich ist es ein Thema, was jedes Bundesland für sich selber entscheiden muss. Und jedes Bildungsministerium ist da im Endeffekt der Experte, weil man nicht pauschalisieren kann, indem man ganz deutschlandweit einfach Regelungen verhängt, die dann Schulen betreffen. In dem Fall ist es wichtig, dass man auf die Infektionszahlen im jeweiligen Land schaut und dem Bildungsministerium, wie es ja jetzt eben der Fall ist, die Expertise übergibt, beziehungsweise auch die Kompetenzen übergibt, darüber zu entscheiden, ob Weihnachtsferien vorgezogen werden sollten oder eben nicht.
Das heißt, Sie sind nicht grundsätzlich für vorgezogene Weihnachtsferien?
Nein, nicht für alle, weil es einfach abhängig von der Situation an den Schulen und auch von den Infektionszahlen innerhalb der Schulen jeweils.
Sie würden es davon abhängig machen. Wie fühlen Sie sich als Schülerinnen und Schüler derzeit mitgenommen? Wir sehen, dass über volle Fußballstadien diskutiert wird, über Konzerte, die stattfinden mit vielen Menschen, Weihnachtseinkäufe, die in den Innenstädten gemacht werden. Da sind viele Menschen unterwegs. Fühlen Sie sich da mitgenommen als Schüler? Reicht das aus?
Also die Regelungen wirken auf Schülerinnen und Schüler sehr, sehr zwiespaltig. Einfach mit dem Hintergrund, dass wir in Schulen derzeit allmöglich versuchen, Abstand zu halten, die Kontakte zu reduzieren, indem nur noch in den Klassen unterrichtet wird. Jetzt eben auch mit mit der Aussetzung der Präsenzpflicht wird auch nochmal eine Möglichkeit gegeben, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen. Es werden fast durchgängig Masken getragen. Das sind alles Maßnahmen, die innerhalb der Schule ergriffen wird. Und gleichzeitig sehen wir aber, wie Sie gerade schon angesprochen hatten, volle Fußballstadien, wo Menschen eng ohne Maske stehen. Und ja, es fühlt sich einfach, wie soll ich das sagen, nicht gut, ist noch fast der falsche Ausdruck. Es fühlt sich einfach sehr vernachlässigt dann letztendlich an, weil wir unser Bestes geben und sehen dann aber, wie diese Maßnahmen, die Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen und die Einschränkungen, die wir erleben, mit Füßen getreten werden.
Ich will Ihnen kein Wort in den Mund legen, aber fühlen Sie sich da als nicht solidarisch behandelt von einem Teil der restlichen Gesellschaft?
Definitiv. Also gerade die jüngere Gesellschaft ist einfach die Personengruppe, die jetzt schon sehr, sehr lange zurücksteckt. Und wir befinden uns in dem Alter, wo man sich entwickelt, wo man seine eigene Persönlichkeit entwickelt. Und da ist es nun mal notwendig, dass auch Freunde daran teilhaben, dass Familie daran teilhabt und dass man eben kommuniziert mit anderen. Das ist einfach sehr, sehr eingeschränkt worden. Und dann aber gleichzeitig zu sehen, dass Menschen, die diesen Prozess schon durchlaufen haben, die in ihrem Leben angekommen sind, die stabilisiert sind in ihrem Leben, nicht erst noch ihre eigene Persönlichkeit entwickeln müssen und ihre Mentalität stabilisieren müssen, dann genau das tun, was wir uns eben auch schon seit 1,5 Jahren wünschen, ist einfach sehr erdrückend.
Erdrückend die Wucht der Corona-Pandemie, die Schülerinnen und Schüler trifft. Vielen Dank an Katharina Swinker, der Abiturientin aus Brandenburg und Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Wie haben sich die Corona-Regeln auf das studentische Leben an den Hochschulen ausgewirkt? Das fragen wir jetzt. Die Sozialkontakte fehlen, das sei das Schlimmste, sagen die Studierenden unisono. Ein Treffpunkt für Kommilitonen außerhalb der Universität war ja immer der Hochschulsport, wo sich Studierende aus verschiedensten Fachrichtungen kennenlernen konnten, etwa beim Fußballspiel, beim Volleyball oder Tennis. Doch der Unisport war auch eine der ersten Einrichtungen, die in der ersten Corona-Welle geschlossen wurden und musste auch danach es lange bleiben. Denn Pandemie und zusammen schwitzen, das passt nicht zusammen. Viele Hochschulstandorte stecken mittlerweile in großen Problemen, auch wenn es in diesem Semester teilweise wieder losgegangen ist mit den Kursen. Mathis Jungblug hat sich für uns in Köln umgesehen, wo mit reduzierter Teilnehmerzahl und je nach Sportart mit 3G, 2G oder auch inzwischen 2G+ wieder trainiert wird.
Badminton-Training in einer kleinen Sporthalle in der Nähe der Kölner Universität. Circa 10 Studierende machen mit beim Anfängerkurs des Kölner Hochschulsports. Trainerin Roswitha Perschke-Penzel erklärt die erste Übung.
Da wir immer durchwechseln, alle 4-5 Minuten, trainiert jeder mit jedem wie immer.
Perschke-Penzel ist seit 20 Jahren beim Unisport in Köln dabei. Nach der langen Corona-Pause ist sie froh, dass sie wieder in der Halle stehen kann.
Besonders auch für die ausländischen Studenten, um Kontakte zu schließen oder die Studenten aus anderen Städten. Weil man kommt nicht hierhin, nur um Leute kennenzulernen, das passiert so nebenbei.
Rund 7 Monate fiel der Hochschulsport Corona-bedingt im vergangenen Winter aus. Danach ging es langsam wieder los mit eingeschränktem Angebot, weil die Corona-Auflagen Kontaktsportarten wie Hand- oder Basketball nicht zuließen. Dass der Hochschulsport so lange nicht stattfinden konnte, hat sich aber nicht nur auf das Sozialleben der Studierenden ausgewirkt. Es hat für viele Einrichtungen vor allem finanzielle Folgen, weiß Jörg Förster vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband.
Weil natürlich über die letzten 18 Monate die Einnahmen, die erzielt werden konnten unter den Pandemiebedingungen, in keiner Weise die fixen Kosten, also die Personalkosten, möglicherweise Abschreibungskosten für Investitionen, für Sportgeräte, für Liegenschaften etc. refinanzieren konnten.
Die meisten Hochschulsporteinrichtungen in Deutschland finanzieren sich selbst über Mitgliedergebühren. Die fallen entweder in Form von Semesterkarten an oder werden kursbezogen erhoben. Die wenigsten Standorte werden zusätzlich finanziell unterstützt von der angedockten Universität oder vom jeweiligen Land. Wenn das Einnahmemodell durch die Corona-bedingten Schließungen wegbricht, reißt das natürlich große Lücken in viele Haushalte, erklärt Förster. Die Folge? Viele Hochschulsportstandorte haben akuten Geldmangel. Und die aktuelle Situation macht das nicht besser. Wegen der aktuellen Corona-Regeln dürfen die Sporthallen an vielen Orten immer noch nicht vollständig ausgelastet werden oder drohen bald schon wieder zu schließen.
Wenn man nur 10% der Nutzerinnen in die Kurse reinlassen kann, weil die entsprechenden Hygieneverordnungen das nicht anders zulassen, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass das Wirtschaftsmodell nicht funktioniert.
Aber es sind nicht alle Hochschulen gleichermaßen betroffen. In Köln ist die Hochschulleitung mit kurzfristigen Hilfen eingesprungen, um die Corona-bedingten Schließungen zu überwinden. Doch das ist nicht überall so. Erwischt hat es vor allem die großen Universitäten, wie zum Beispiel die Uni Münster, erklärt Jörg Verhöfen, der Leiter des Unisports in Münster. Dort finanziere sich der Hochschulsport zu fast 80% aus Teilnahmegebühren.
Und wenn man dieses Geschäftsmodell fährt, dann ist es natürlich durch diese Einschränkungen finanziell schwierig. Und in dem Geschäftsjahr 2020, was ja durch Corona massiv durch die Lockdowns beeinträchtigt war, hatten wir Defizite von weit über 1 Million Euro.
Die Uni Münster hat eines der größten Hochschulsportangebote in Deutschland. Erst kurz vor Corona wurden neue Sportanlagen fertiggestellt, die aus dem Budget des Hochschulsports bezahlt wurden und immer noch abbezahlt werden müssen. Jetzt seien aber alle Rücklagen aufgebraucht und man brauche Geld, so Verhöfen. Viele Hochschulsportstandorte wollen sich derzeit nicht konkret zu ihrer finanziellen Situation äußern, weil sie erst den Haushaltsabschluss zum Ende des Jahres abwarten wollen. Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband schätzt aber, dass alle 202 Standorte in Deutschland von starken Einnahmeverlusten betroffen sind, mal mehr, mal weniger stark. Mittelfristig könnten Hilfsgelder und Überbrückungshilfen die Lösung sein. Jörg Förster ist nach ersten Gesprächen mit der Hochschulrektorenkonferenz zuversichtlich, dass das Problem in der Politik angekommen ist. Gemeinsam mit der HRK hat der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband dazu aufgerufen, den Hochschulsport in Deutschland finanziell zu unterstützen. Jörg Förster ist da vorsichtig optimistisch.
Insofern nehme ich zumindest wahr, dass in verschiedenen Bundesländern geprüft wird, inwieweit der Hochschulsport dann auf Sondermittel zugreifen kann bzw. Anträge stellen kann, um die nachweislich durch Corona entstandenen Defizite zu kompensieren.
In Köln beim Badminton geht die Trainingseinheit zu Ende. Und auch wenn hier im Moment nur ein paar Studierende gleichzeitig in der Halle spielen können, hoffen alle, dass wenigstens das im Winter so bleibt.
In dieser Woche werden die alternativen Nobelpreise verliehen. Unter den Preisträgern ist auch eine Frau aus Kamerun, die sich für Kinder, insbesondere für Mädchen, einsetzt.
Campus und Karriere. International.
Marthe Wandu hat die Organisation Aldepa gegründet, die sich für die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder, insbesondere gegen Mädchen, einsetzt, für Prävention und für die Betreuung der Überlebenden solcher Gewalt. Seit über 20 Jahren betreut Marthe Wandu Betroffene im hohen Norden Kameruns in ihrer Heimatregion L'Extrême Nord. Nun wird sie ausgezeichnet für ihr Modell eines gemeindebasierten Kinderschutzes angesichts von terroristischen Übergriffen und geschlechtsspezifischer Gewalt. Susanne Lettenbauer hat die Preisträgerin kurz vor ihrem Abflug in Kamerun getroffen.
Der Weg zu Aldepa führt über eine der staubigen Straßen von Maroua, der Hauptstadt des Gebietes extremer Norden von Kamerun. Das große neue Gebäude mit den typischen Fenstergittern liegt an einem großen Feld mit Blick auf pittoreske Felshügel. Täglich kommen Mädchen und Frauen hierher. Sie machen Kurse unter anderem zu Projektmanagement und Monitoring in der Landwirtschaft oder zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Marthe Wandu und ihr Team entwickeln außerdem Projekte für Straßenkinder gegen Kinderhandel und sexuelle Gewalt auch in anderen Orten des hohen Nordens. Ich selbst stamme auch aus einem Ort in der Region, kenne deshalb die Situation der Frauen sehr gut hier in Kamerun. Marthe Wandu ist aufgewachsen in Kaili, nahe der Grenze zum Tschad, die Trockensavanne der Sahelzone mit den typischen runden Lehmhäusern. Verschiedene Volksgruppen bestimmen noch heute die Region, geprägt vom Islam, aber auch vom Animismus, einer Volksreligion, in dem männliche Nachkommen eine besondere Rolle spielen.
Sie Wenn Religion als Vorwand genutzt wird für Kinderehe, Gewalt gegen Frauen oder sexuelle Ausbeutung, dann müssen wir genau hinschauen. Denn der Islam zum Beispiel erlaubt eigentlich allen Menschen eine Ausbildung, auch jeder Frau. Deshalb können wir es nicht hinnehmen, dass der Koran missbraucht wird, um die Ausbildung für Mädchen einzuschränken oder gar zu verbieten. Viele ihrer Mitschülerinnen in der Grundschule gehörten damals zu den Besten in der Klasse. Die meisten davon sah sie am Lyzeum nie wieder. Die Eltern hatten nicht genug Geld für die weiterführende Schule. Die meisten wurden und werden noch heute gleich nach der Grundschule mit 13 Jahren verheiratet, oft in einer Vielehe. Marthe Wandu hatte mehr Glück. Sie konnte Jura in der Hauptstadt Yaoundé studieren, ging später nach Antwerpen, um sich dort auf Gender Studies zu spezialisieren. Ihre Töchter leben heute in Deutschland.
Pourquoi on l'a créé? C'est pour soutenir les enfants de manière générale, mais particulièrement les filles.
Ich habe genau deshalb meine Organisation gegründet, um Kindern generell zu helfen, aber vor allem den jungen Mädchen eine Schulbildung zu ermöglichen und auf die Missstände hinzuweisen, wie die arrangierte Ehe, die Ehe mit 13 Jahren. In unseren Kursen weisen wir auf die Rechte der Frauen hin, auf das Recht auf Bildung. Wir geben den Mädchen mehr Selbstbewusstsein, damit sie sich besser durchsetzen können und ihre Rechte kennen. Die hochgewachsene Frau ist spätestens mit dem alternativen Nobelpreis eine Autorität in Maroua. Andere Frauen haben sich dem Vorbild angeschlossen und eigene Organisationen gegründet, die Mädchen und Frauen unterstützen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Kamerun ein Gesetz zur Gleichstellung von Mann und Frau und zur Chancengleichheit. Unter anderem bestätigt es das Recht der Frauen auf eine Geburtsurkunde und einen Ausweis, ein unabdingbarer Schritt zu mehr Unabhängigkeit. Tatsächlich wird das Gesetz noch nicht umgesetzt, aber für Marthe Wandu dennoch ein Zeichen, dass sie mit ihrer Organisation und dem Engagement auf dem richtigen Weg ist. Wir sind wirklich auf einem guten Weg, aber die Krise mit Boko Haram stellt uns seit einigen Jahren vor neue Herausforderungen. Sie entführen die Mädchen, fordern Lösegeld. Die Mädchen und Frauen leben außerdem oft auch traumatisiert, weil ihre Ehemänner einfach verschwinden oder getötet werden und die Frauen den Terroristen als Sexsklaven dienen müssen. Die Frauen wissen oft nicht, wie sie eine Familie führen können, da es immer Sache der Männer war. Deshalb fühlen sie sich oft verloren. Die Verleihung des alternativen Nobelpreises in Stockholm Anfang Dezember. Der Preis habe die Arbeit ihrer Organisation weltweit bekannt gemacht, sagt Marthe Wandu stolz. Und er bedeutet für die Frauen und Mädchen in Maroua und in ganz Nordkamerun eine wichtige Unterstützung.
Und das war's von Campus und Karriere heute mit Thekla Jahn.